Psychologie der Macht über Machtstreben und Machtmissbrauch und die Auswirkungen auf Unternehmen sprechen wir heute mit Mike Infeld, dem Fachbereichsleiter Coaching bei der Business Trends Academy. Herr Infeld, herzlich willkommen heute beim Business Talk am Kudamm. Wir sprechen heute über die Psychologie der Macht und ich bin schon ganz gespannt.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich spreche sehr gerne darüber.
Sagen Sie, EntscheidungsträgerInnen in Wirtschaft und Politik verfügen ja über ein hohes Maß an Macht und natürlich auch an Verantwortung. Und häufig kann man beobachten, dass einflussreiche Positionen über die Jahre sich charakterlich auch verändern. Und da würde mich jetzt mal interessieren, Sie als Profi, was macht denn Macht mit uns Menschen?
Ja, Macht macht ganz viel mit uns auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Zunächst kommt es mal darauf an, aus welcher Motivation jemand Macht übernimmt. Da unterscheiden wir zwischen zwei Ebenen. Einmal, ob jemand die sogenannte personalisierte Macht ausübt, das heißt, um sich selbst zu berauschen, um sich selbst zu erhöhen, also quasi als Status, oder die sogenannte sozialisierte Machtausübung, ob jemand wirklich im Dienst der guten Sache Macht übernimmt, etwas gestalten will. Das sind erstmal zwei grundlegende verschiedene Motive und dann macht auch gerade Spaß für diese Menschen, die das aus persönlichen Gründen macht, weil da wird das sogenannte endogene Opiatsystem angesprochen. Also wir können Schokolade essen, um halt Glücksgefühle zu empfinden, aber wir können auch Macht ausüben. Und das ist das Verführerische daran, dass Macht einfach auch unser Gehirn verändert, unsere Gehirnstruktur, je länger wir es ausüben. Und wir immer mehr diesem Glücksgefühl hinterher hecheln sozusagen.
Und gibt es denn ganz bestimmte Typen von Menschen, die einen besonderen Hang zum Machtanstreben haben?
Ja, das ist ja genau das, wo wir ganz oft vielleicht sagen, Mensch, da ist jemand in so einer Machtposition, aber sozial gar nicht so, ne, also kompatibel. Und da reden wir eigentlich von der dunklen Triade der Macht, die besteht aus den sogenannten Narzissten, Machiavellisten und dem Psychopathen. Und alle haben gemeint, dass sie eben zur Macht streben, weil sie eine bestimmte Gratifikation dadurch erhalten. Das heißt, der Narzisst hat eigentlich so ein inneres Bedürfnis nach Anerkennung, nach übertriebener Anerkennung und Bewunderung. Der Machiavellist ist so ein ganz strategischer Erfolgsmensch, der ganz strategisch nach Macht guckt. Und da gibt es so den Protektiven, so die graue Maus im Hintergrund, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, aber die ganz intelligent so die Fäden spinnt. Und den akquisitiven Machiavellisten, das ist ein Machiavellist, der so chamäleonhaft agiert, der eigentlich auch so ganz geschmeidig im Team agiert, aber sehr daran interessiert ist, seine Ziele durchzusetzen. Und dann den Psychopathen. Wir gehen davon aus, dass 1% der Gesellschaft Psychopathen sind. Die sind nicht alle im Gefängnis, die sitzen durchaus in Führungsetagen. Da geht es wirklich darum, den anderen als Objekt zu sehen. Und da geht es wirklich um auch ganz impulsives Ausagieren von Machtkomponenten. Ich muss aber dazu fügen, dass nicht alles gleich negativ ist, sondern dass die durchaus auch positive Aspekte haben, wenn es nicht zu destruktiv ausgeprägt ist.
Das hat aber schon ein bisschen was Bedrohliches, ja, wenn Sie das so ausführen, ja. Weil natürlich Macht auch immer mit einem gewissen Risiko einhergeht des Machtmissbrauchs. Was sind denn so diese typischen Machtmissbräuche innerhalb eines Unternehmensalltags?
Ja, Machtmissbrauch kann natürlich einfach schon mal da anfangen, dass man Wissen ist Macht, dass man ein gewisses Wissen, eine Kompetenz nicht weitergibt, eine gewisse Information nicht weitergibt, aber auch so psychologische Spiele innerhalb eines Teams, Konkurrenz schärft. Generell möchte ich aber so ein bisschen dahin kommen, auch erstmal machtneutral zu sehen. Denn wenn wir es mal etymologisch uns anschauen, also aus dem Germanischen, das Wort Macht hat es nichts anderes in seiner Bedeutung als ein Vermögen, eine Fähigkeit und ein Können. Und wenn wir das englische Wort nehmen, ist es Power. Ja. Und das hat eine ganz andere Konnotation, eine ganz andere Assoziation, als wir das vielleicht so mit Macht verbinden. Und deswegen, erstmal ist es was Neutrales, denn ich kann mit einem Messer in der Hand tollen Obstsalat schneiden, ich kann aber auch Gewalt ausüben. Also es kommt immer darauf an, was ich damit mache.
Und im Unternehmensalltag sind die typischsten Formen, gibt es da irgendwas, was die da, oder umreißen wir das jetzt schon so, wie Sie es sehr bildhaft dargestellt haben?
Also da gibt's, das ist auch immer hoch individuell, weil das unterschiedlich ausgeprägt ist. Und ich möchte mal sagen, auch Narzissten, wenn sie jetzt nicht zu destruktiv ausgeprägt sind, sind ja auch Menschen, die aufgrund des erhöhten Bedarfs an Anerkennung, Bewunderung auch viel schaffen. Das sind Menschen, ohne die wird es im Zweifel das Handy auch nicht geben. Also das sind Menschen, die auch ganz viel, ich sag mal so in einem Unternehmen, sehr wirksam sein können, wenn es darum geht, etwas Neues zu kreieren, kreativ zu sein. Da geht mitunter vielleicht die soziale Kompatibilität dann so ein bisschen flöten. Aber dennoch sind sie nicht unbedingt nur abträglich.
Also damit ist meine nächste Frage schon beantwortet, ob diese Art von Menschen auch ein Benefit für Unternehmen sind.
Können
In jedem
sie.
Fall, wenn es richtig eingesetzt
richtig.
Ist.
Richtig, ne? Und das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt, nämlich wo setze ich sie ein? Also Mensch, der so nach Erfolg strebt, ist im Zweifel jetzt nicht für das alltägliche kleine Geschäft so zu haben. Und der braucht halt immer diese Herausforderung, etwas zu schaffen, um dann wieder halt diese Bewunderung zu bekommen, diesen Applaus zu bekommen. Und das sollte man ihm dann auch geben. Das heißt, also wenn ich so einen Menschen einstelle, sollte ich auch ganz bewusst schauen, wo setze ich diesen Menschen dann ein.
Und haben Sie Empfehlungen, wie man jetzt mit Narzissten und Co. im Alltag umgehen kann?
Im Alltag, da muss das wirklich jeder ganz für sich entscheiden, wie sehr möchte ich diesen Menschen natürlich für mich im Privaten dann auch haben. Aber im beruflichen Alltag ist es tatsächlich so, A, sich erstmal bewusst zu machen, dass er eben auch eine gute Funktion haben kann in dem Unternehmen. B, einfach auch dieses Verstehen, welche große Bedürftigkeit dahinter steht, dieses immer wieder zu erlangen, das ist ja auch etwas, was für diese Menschen eben auch ein hohes Bedürfnis ist, was, wenn ich es verstehe, vielleicht ein bisschen besser damit umgehen kann, was für eine Notwendigkeit bei diesen Menschen da auch hintersteht. Also das Verstehen ist die zweite Komponente. Dann diesen Menschen auch geben, was sie brauchen. Also sich vielleicht das klar machen, also die Anerkennung und Bewunderung zu geben. Einfach auch aus dem Bewusstsein heraus, dann habe ich es leichter mit ihm. Und das vierte ist einfach, was ich unbedingt immer dann mitgeben möchte, ist sich zu verbünden, über diesen Menschen zu sprechen, sich auszutauschen und das so ein bisschen so auf eine mentale Ebene zu heben und das nicht so emotional zu nehmen.
Gibt es noch weitere positive Aspekte? Sie haben jetzt schon einige erwähnt.
Naja, also es gibt, also Kernberg war zum Beispiel Narzissmusforscher im letzten Jahrhundert, der hat so fünf wichtige Eigenschaften von Führungskräften beschrieben. Da ist zum Beispiel es gibt auch den positiven Narzissmus. Und der positive Narzissmus sagt eigentlich aus, ich mag mich auf einer guten Art und Weise, ich komme gut mit mir zurecht. Ja, also, und das kann ja auch erstmal was sein, was Selbstvertrauen entwickelt, wenn es eben nicht zu hoch ist. Und wir erleben alle in unserem Leben narzisstische Phasen, als Kleinkind, in der Adoleszenz. Und wenn sich das auf einer guten Ebene gibt, dann hat das auch was Positives. Dann kommt die Intelligenz dazu, gute Bindungsmöglichkeiten, Beziehung, also gut in Beziehung zu sein. Dann, sag mal so, etwas antizipatorisch paranoid zu sein, heißt, ja, nicht jedem gleich so voll Vertrauen, sondern so ein bisschen vorausschauen, planen, was will eigentlich der andere von mir? Ja, und das sind eigentlich so wichtige Aspekte, die auch zu einer guten Führung können. Und Unbestechlichkeit, ne? Also so einfach aufrecht sein, das sind alles so Punkte, die dazukommen und wo eben auch eine gesunde Form des Narzissmus vorkommt.
Und wenn wir jetzt aber das problematisch mal kurz ansehen würden, wo liegen diese Probleme und welche Strukturen begünstigen ja einen Machtmissbrauch innerhalb innerhalb eines Unternehmens, meine ich jetzt. Ja,
ja, also es gibt da so die besondere Form der charismatischen Führung. Also dass Menschen eingestellt werden aufgrund ihrer Person. Aufgrund dadurch, wie sie halt sind. Und da gibt es eben den Begriff der charismatischen Führung. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass, wenn dieser Mensch mal weg ist, das Unternehmen einen großen Mangel hat, eben sich davon dann abhängig zu machen. Das könnte eine Gefahr sein dabei. Und wir dürfen auch die Rollen, die wir einnehmen in unserem Leben und was sie mit uns tun, nicht unterschätzen. Das heißt, die Rolle, die ich einnehme, wir haben alle unterschiedliche Rollen im Leben. Wir sind Partner, wir sind Sohn, wir sind Mitarbeiter, wir sind Kollege, Führungskraft. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass eine Führungskraft auch genau überlegt, wie will ich sein in der Rolle? Wie will ich als Leader sein? Und dieses Bewusstsein, das gebe ich halt auch in unseren Kursen immer wieder mit, weil alles das, was wir tun, eben uns ganz besonders auszeichnet im Verhalten, in den Gedanken und in unserer Identität. Und das hat man zum Beispiel Anfang der 1960er Jahre in verschiedenen psychologischen Tests wahrgenommen, also vielleicht kennen wir alle so dieses Werther-Gefangenen-Experiment, das Experiment, wie sehr wir doch uns mit diesen Rollen identifizieren. Und da finde ich das immer sehr wichtig, da wach zu sein, was macht die Rolle mit mir, die ich gerade ausübe.
Was sind denn die Folgen für Unternehmen, wenn sie jetzt die negativen Narzissten, sage ich jetzt einfach mal, und deren Missbrauch im Unternehmen nicht in den Griff kriegen?
Naja, eben diese Abhängigkeit davon und das natürlich, und das darf man nicht unterschätzen, wir sind jetzt gerade sehr bei Narzissten, aber dass diese Menschen eben auch sehr hoch kränkbar sind. Das heißt, wenn sie diese Anerkennung, diese Bewunderung nicht erhalten, ja, dann sind sie eben auch sehr hoch kränkbar durch diese Verweigerung und sind in sich sehr, sehr schnell getroffen und persönlich eben auch angegriffen. Das kann sehr schwierig werden. Also wenn diese Person dann so aufgrund dieses, und vielleicht erkennt man das und denkt man in dem Augenblick gar nicht so daran, aber diese Personen sind dann auch sehr nachtragend und das sehr lange mit sich tragen. Und das kann natürlich dann auch im Vertrauensverhältnis untereinander und im Team dann sehr, sehr schwierig werden.
Haben Sie denn Ideen oder Tipps, wie man schon vorab da so einen Riegel unterbinden kann, dass überhaupt gar kein Missbrauch innerhalb des Unternehmens stattfinden kann?
Naja, also wir sind ja hoffentlich jetzt dabei, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, gerade Führungskräfte hoffentlich auch, bewusst gewählt auszusuchen. Das heißt, wir haben hier, also wir Psychologen sind halt oft bei der Auswahl dabei dann das Team eben einfach auch zu schauen, wie ist so die, wie ist die Atmosphäre mit dem Menschen, dass man halt genau schaut und sich einfach auch mit dass wir diese Menschen eben ganz bewusst auswählen und eben in der Mitarbeiterauswahl auch mehrere Experten und Expertinnen damit einbeziehen und das im Vorwege uns auch klar machen, für was soll dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin, welche Rolle soll sie denn im Unternehmen dann auch übernehmen?
Herr Infeld, vielen Dank für diese wirklich hochinteressanten Einblicke in die Macht der Psychologie und ich freue mich, wenn Sie wiederkommen.
Sehr gerne, herzlichen Dank. Dankeschön.